Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt.
1 Million Euro für das eigene Startup. Der Traum aller UnternehmerInnen ist für FH-Mitarbeiter Armin Kirchknopf wahr geworden. Mit seinem Unternehmen Circly prognostiziert er mittels künstlicher Intelligenz Ressourcen- und Lebensmittelverschwendung und hilft Unternehmen, so effizienter und ökologischer zu arbeiten. Und Armin ist bei mir jetzt zum Interview zu Gast. Hallo Armin, schön, dass du da bist.
Guten Morgen.
Gratuliere.
Danke.
Gleich mal zu Beginn. Wie fühlt sich denn das an, wenn man fürs eigene Startup 1 Million Euro bekommt?
Für uns war es natürlich ein sehr wichtiger Meilenstein, dieses Investment zu bekommen, beziehungsweise mit dem gesamten Team dieses Investment zu erarbeiten. Aber man sagt ja immer so schön, nach dem Investment ist vor dem Investment. In der heutigen Zeit, auch gerade in den sehr personalintensiven Bereichen wie eben KI und künstliche Intelligenz generell, hat man sehr hohe Personalkosten. Daher haben wir auch das Ziel, eben mehr Personal, mehr Menschen in die Firma zu bringen, erreicht. Und jetzt natürlich, wie man so schön sagt, verbrennt man das Geld natürlich auch etwas schneller.
Wir erklären dann gleich, wie ihr zu dieser Summe gekommen seid, wer in euch investiert hat. Aber kannst du uns mal in einfachen Worten erklären, was dein Unternehmen, was Circly macht?
Unser Hauptaufgabenbereich ist im Wesentlichen die Bedarfsprognose. Das heißt, wir sagen Lebensmitteleinzelhändlerinnen oder auch Produktionsunternehmen voraus, von welchen Waren sie morgen welche Menge benötigen. Zum Beispiel, das ist immer so das Ansatzbeispiel, was ich immer nenne, ist, wie viele Bananen werden morgen benötigt, dass die eben nicht am nächsten Tag schon Schimmplatz haben. Oder zum Beispiel, wie viel Hektoliter einer Flüssigkeit benötigt das Produktionsunternehmen, um eben den Bedarf für den Sommer vorherzusagen, weil es ja auch einen gewissen Vorproduktionszeitraum benötigt. Das ist im Wesentlichen unser Kern.
Was macht denn die künstliche Intelligenz dabei? Haben nicht bisher die Unternehmen das auch irgendwie abschätzen können? Was ist jetzt neu dran?
Also prinzipiell, sofern Unternehmen überhaupt planen, was wir auch schon erlebt haben, planen sie zumeist mit den klassischen Tools wie Excel. Excel ist ja prinzipiell in der Historie sehr gut gewesen und ist auch immer noch ein gutes Tool. Allerdings, spätestens seit Corona haben wir gesehen, dass der Bedarf oder die Absätze, die wir ja eigentlich vorhersagen, komplett aus dem Ruder laufen. Es folgt keiner Marktlogik mehr. Im Sommer mehr Eis zum Beispiel, das stimmt zwar immer noch, aber zum Beispiel andere Güter gehen dann komplett unter. Und genau in diesen Fällen ist die künstliche Intelligenz besser, weil sie eben Muster erkennt und nicht sture Statistik macht. Und dadurch ist die KI der reinen puren Statistik auch überlegen. Auch KI hat ihre Schwächen, das muss man ganz ehrlich auch sagen, aber tendenziell, oder nicht nur tendenziell, sondern wir haben es auch bereits öfters bewiesen, ist man einfach mit der guten neuen KI besser als die gute alte Statistik.
Wie bist du denn oder wie seid ihr im Team auf diese Idee gekommen?
Also prinzipiell, da muss ich etwas ausholen. Vielleicht hat der eine oder die andere schon mal über das Startup Ordito gehört. Das war ein Startup, das ich gemeinsam, oder wo mich der Erik Weiß ist mein Co-Gründer, der hauptsächlich für Sales zuständig ist und für Personal, also eigentlich mein Counterpart zur Tech, das was ich hauptsächlich mache, der hat mich damals beim Industry Meets Makers in der FH kennengelernt und mehr oder weniger rekrutiert. Und zusammen mit ihm habe ich im Ordito aufgebaut. Das war eine Konkurrenzplattform zum Yum und Foodora, wie es ja heutzutage heißt. Da ging es um Bestellung im Restaurant, aber auch zur Abholung, zur Lieferung, aber halt eben zu einem fairen Pricing für die Restauranteigentümerinnen. Und aus dem heraus wollten wir eigentlich den Bedarf von Schnitzel zum Beispiel vorhersagen, damit eben die Ressourcen besser eingekauft werden können und damit am Ende weniger weggehauen werden würde. Das Problem dabei ist, dass die Gastronomie doch nach anderen Regeln funktioniert wie ein Lebensmitteleinzelhändler, gerade was auch die Dokumentationspflichten betrifft. Also zum Beispiel, dass aufgeschlüsselt wird, was die KI benötigt. Das Schnitzel wurde dann und dann verkauft und da gab es so viele Variationen mit Erdäpfelsalat, ohne Erdäpfelsalat und so weiter, dass die KI dann einfach da einfach nicht den Use Case mehr hatte. Aber die Idee wollten wir natürlich weiterverfolgen und zusammen dann mit meinem anderen Co-Gründer Bernhard Lutzer haben wir dann im Winter 2020 begonnen, eben unseren ersten Kunden onzuboarden und einmal dort die KI auszuprobieren. Das hat dann funktioniert und wenige Monate später haben wir dann im Februar 2021 gegründet. Das gibt es uns seit 2 Jahren. Ein paar Monate später ist dann unser 4. Co-Gründer dazu gekommen, der Maximilian Reiter, unser Handelsexperte, der sozusagen die Kundensicht innerhalb der Firma vertritt und uns da halt auch wertvollen Input liefert.
Grüße raus an deine Kollegen. Die Aufgabenverteilung hast du kurz mal beschrieben. Was ist denn genau deine Funktion? Was machst du?
Also im englischsprachigen Raum habe ich die Position des sogenannten CTO, des Chief Technical Officers, C-Level Management, wie man so schon sagt. Aber meine Haupttätigkeiten sind neben der Backend-Programmierung, aber auch Datenbanken, aber auch die ganz normale Infrastruktur. Und sei es auch den Kollegen einmal zu zeigen, wie man den Laptop aufdreht.
Ja, das ist bei euch Technikern, Technikerinnen immer so, ihr seid für alles zuständig.
Korrekt.
Und wir sind froh, dass ihr da seid. Du hast von Mustererkennung gesprochen. Soweit ich als Laie das verstanden habe, muss man, wenn man eine künstliche Intelligenz entwickelt, die ja zuerst mal mit Daten füttern.
Korrekt.
Wo sind denn die in dem Fall hergekommen?
Also prinzipiell, was wir benötigen an Daten, ist relativ wenig. Wir benötigen Informationen über die Produkte, also die Stammdaten. Das ist eine Chiquita-Banane, das ist was auch immer, ein Joghurt oder was auch immer. Und dann natürlich, wann es über die Theke gegangen ist, weil es in der Kasse registriert worden ist. Das sind die essentiellsten Daten, die wir benötigen. Und sollten die Produkte dann auch noch in Aktion sein, -25% auf Milchprodukte zum Beispiel, dann benötigen wir diese Information auch. Und das ist genau der Punkt, worin sich die künstliche Intelligenz von der sturen Statistik unterscheidet. Es kann Muster selbstständig erkennen. Statistik rechnet mit Mittelwerten, mit Outlier Detection und so weiter, mit vielen statistischen Formeln. Die KI sucht sich diese Muster selber und kann dann natürlich auf unterschiedliche Input-Variablen, also Eingangsdaten wie eben Aktionen, gesondert reagieren. Das heißt, wenn man der KI sagt, dann und dann ist eine Aktion in der Zukunft, dann vorhersagt es auch dort einen erhöhten Demand.
Genau, das heißt, wenn die Bananen verbilligt sind, gehen wir davon aus, dass mehr Menschen Bananen kaufen.
Im besten Fall ja, außer es handelt sich natürlich um den Abverkauf, dass sie einfach schon braun sind. Und genau das wollen wir verhindern, indem wir einfach sagen, morgen brauchst du 10 Kilo Bananen und wenn du dann nur noch 1 Kilo statt 3 Kilo wegwirfst oder weiterverarbeitest, was natürlich auch das Ziel ist, dann haben wir schon gewonnen.
Das ganze Konzept ist natürlich großartig für die Umwelt, für Nachhaltigkeit, gegen den Klimawandel, Ressourcen zu sparen, das ist wirklich wichtig. Aber gibt es noch andere Motive für die Unternehmen, euch zu kontaktieren, zu sagen, ich möchte eure Dienste in Anspruch nehmen?
Primär ist Lebensmittel und Produktionsplanung ganz allgemein ist unser Kernthema. Natürlich kommen unsere Kunden mit anderen Ideen zu uns, die aber auch wiederum auf diese Bedarfsprognose aufbauen. Weil wenn ich weiß, dass ich in 3 Wochen eine große Aktion fahre, wo ich natürlich viel Personal benötige, um das vorzubereiten, drucken zu lassen und so weiter. Und dementsprechend muss ich schon im Vorhinein wissen, wie viel Eis ich verkaufen kann, damit ich im Vorhinein weiß, wie viele Personen ich benötige, damit ich die Personalplanung richtig machen kann.
Das heißt, Ressourcenplanung, gut fürs Klima, Personalplanung, gut für meine Organisation. Das heißt, eigentlich geht es um Effizienz in mehreren Punkten.
Genau. Basierend auf der Bedarfsprognose, also welche Güter ich wann benötige, kann ich natürlich meine Ressourcen, den Einkauf, aber auch meine Verkaufsmitarbeiterinnen zum Beispiel gezielt einsetzen, sodass ich zum Beispiel, wenn ich 3 Leute benötige, aber 10 dort stehen habe, dann drehen 7 das Däumchen, aber auf einem anderen Ort bräuchte ich diese 7 vielleicht. Und genau das auszugleichen bzw. besser zu vorherzusagen, das ist unser Ziel.
Wer sind denn jetzt eure Kunden?
Also natürlich offiziell über laufende Projekte kann ich aus Geheimhaltungsgründen natürlich nicht sagen.
Ich will auch keinen Namen nennen, sonst vielleicht von der Größe oder von der Branche her.
Also unsere Kunden unter anderem sind zum Beispiel Nah & Frisch, hinter der Großhandelsgruppe Kastner. Das sind 160 Filialen, die wir zurzeit aktiv bedienen, aus dem Handelssegment oder Einzelhandelssegment. Und auf der anderen Seite ein Kunde ist zum Beispiel die Stiegelbauerei in Salzburg, deren Bedarf wir für 3 Monate zum Beispiel vorhersagen.
So große Kunden, das geht sich aus mit euch 4 Co-Gründern oder hat das Unternehmen noch weitere Mitarbeiter?
Insgesamt sind wir zurzeit 10 Leute, dabei sind die Gründer bereits inkludiert, also 6 Mitarbeiterinnen. Und ja, es geht sich aus, weil wir eben nicht nur mit KI arbeiten, sondern diese KI, diesen Workflow, wie wir ihn nennen, auch hochautomatisiert ist. Das heißt, im besten Fall fließen die Daten über eine Schnittstelle hinein, gehen durch das System durch. Man kann sich das wirklich wie eine Kaffeemaschine vorstellen. Man drückt auf Cappuccino, zuerst wird der Kaffee gemahlen, dann wird er gepresst, dann wird das Wasser. Und genauso funktioniert es mit unseren Daten. Die werden durch unsere Pipelines durchgeschoben und am Ende kriegt der Kunde genau den Bedarf, den er für die nächsten x Tage benötigt.
Ich habe jetzt verstanden, es hat bei mir ein bisschen gedauert, ich bin ja ein Laie hier in dem Thema, was ihr macht. Jetzt interessiert mich noch, um den Kreis zum Beginn zu schließen, wie ihr zu eurem Investor oder der Investorin gekommen seid. Wie ist denn das abgelaufen?
Also spätestens seit dem Aufkommen von ChatGPT ist das Thema KI natürlich in aller Munde. Und auch dieses Aufkommen bzw. dieses mehr in den Fokus rücken von künstlicher Intelligenz hat natürlich auch den Bedarf an KI-Technologie generell in Österreich natürlich extrem beflügelt. Unter anderem auch eben im Bereich der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, sprich Bedarfsprognose. Und einer unserer Investoren, die Technet Equity, hallo Jürgen an dieser Stelle, war einer unserer ersten Kollegen, die bei uns investiert haben, schon bereits vor dieser Runde und bereits langjährige Partner schon seit dem ersten Startups auch sind. Das Investment alleine ist nicht auf die Technet Equity beschränkt, sondern es sind auch namhafte Investoren aus Österreich und Deutschland dabei.
Wie kann man sich das vorstellen? Pitcht man da? Also da sagt, hey, wir haben eine Million, wer will sich drum bewerben? Und dann gibt es einen Pitch?
Es tut mir furchtbar leid, dass ich jetzt vielleicht alle Gründerinnen und Gründer hier, die diesen Podcast hören, vielleicht enttäuschen muss. Es ist nicht wie bei 2 Minuten 2 Millionen. Die einzige Ausnahme ist, wenn ihr wirklich ein Produkt habt, wie zum Beispiel ein Kaugummi oder ein physikalisches Business-to-Consumer-Modell. Das, was wir bedienen, ist hauptsächlich natürlich das Business-to-Business-Modell. Hier ist 2 Minuten, 2 Millionen, das vollkommen falsche Format. Aber prinzipiell läuft das fast schon ähnlich ab. Man begibt sich in die Suche, in der Gründerszene, auf der Suche nach Investorinnen, nach Unternehmen, nach Venture Capitals, also wirkliche Unternehmen, die darauf spezialisiert sind. Und vor denen pitcht man. Dieser Prozess kann sehr unterschiedlich lange dauern. Bei uns hat er zum Beispiel über ein Jahr gedauert, gerade auch wegen der Wirtschaftskrise, Ukraine-Krieg zum Beispiel, hat uns massiv in diesem Prozess behindert, weil natürlich die Wirtschaft jetzt in Richtung Regression geht. Und gerade, dass wir das in dieser Zeit geschafft haben, da können wir uns echt, also auch danke an die Investorinnen, dass sie an uns glauben, aber dass wir das geschafft haben in dieser Zeit, das können wir uns tatsächlich hoch anrechnen.
Du hast ChatGPT erwähnt. Das ist ein Tool, mit dem jetzt die Allgemeinheit auch wirklich was konkret sozusagen fast angreifen oder selbst tun kann. Ja, das kann jeder ausprobieren und daher gibt es ja auch diesen Medienhype. Hat euch der geholfen oder sagt ihr, die Tech-Investoren, die wissen schon, was wir brauchen, wir hätten es auch ohne diesen allgemeinen KI-Hype geschafft?
Er hat uns sicherlich geholfen. Das definitiv, weil KI auf einmal wieder in aller Munde war. Gerade KI in Österreich, da gab es vor ein paar Wochen einen guten Beitrag in den Zeitungen, dass KI-Startups in Österreich es sehr schwer haben. Und ja, das stimmt. Warum? Weil man KI nicht angreifen kann. ChatGPT kann man per se auch nicht angreifen, das stimmt. Aber man kann eingeben eine Frage und man kriegt eine durchaus oft fundierte Antwort, mehr oder weniger, auch zurück, die man natürlich kritisch hinterfragen muss. Und genau das ist, man muss Awareness schaffen, man muss Erklärungen, warum die KI das und das predicted oder vorhergesagt oder generiert hat, eben mitliefern. Wenn man das schafft, also einen Erklärbarkeitsansatz mitliefern, dann schafft man es natürlich leichter. Aber rein zu sagen, ja, ChatGPT gibt mir das Wetter von morgen aus und er würde es tatsächlich sagen und dann tritt das Wetter nicht ein, dann ist man gleich enttäuscht. Wenn man sich jetzt den Wetterbericht von anderen Unternehmen oder anderen Websites anschaut, das stimmt oft auch nicht. Also man muss ein bisschen relativieren, aber natürlich, man ist natürlich versucht, dem mehr zu trauen, weil er natürlich auch ganze Sätze spricht zum Beispiel.
Du bist schon lange am Forschen und Entwickeln in der künstlichen Intelligenz. War für dich ChatGPT auch so ein Puh-Wahnsinn, wie für die Allgemeinheit, die davor nichts zu tun hatte mit künstlicher Intelligenz oder war es für dich eher so, naja, logisch, dass das der nächste Schritt ist?
Logisch, dass es der nächste Schritt ist, ja. Dass es jetzt gerade so aufpoppt, wie die Pilze aus dem Boden schießen, habe ich damit nicht gerechnet. ChatGPT, also die Technologie der sogenannten Large Language Models auf Englisch oder die großen Sprachmodelle, sind keine neue Erfindung. NLP oder Natural Language Processing gibt es bereits sehr, sehr lange in der Forschung. Eine der Vorgängermodelle, die habe ich auch in meiner Diplomarbeit angewandt, BERT, Bidirektional Encoder, gibt es schon sehr, sehr lange. Das, was tatsächlich überraschend kam, ist die Mächtigkeit, also die Datenbasis, mit denen diese Modelle trainiert werden. Wenn man in die Forschung zurückblickt jedoch, ist ChatGPT oder die Technologie GPT schon relativ alt eigentlich im technischen Zeitmaßen gemessen, da es bereits vor mehreren Jahren in Google, also auf Google Papers erschienen ist. Allerdings legte Google damals nicht den Wert darauf oder den Fokus darauf. Deswegen ist auch OpenAI, die Firma hinter ChatGPT, eigentlich von ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet worden.
Kehren wir zurück zu Circly. Was sind jetzt die nächsten Schritte für euch?
mit einem Investment geht auch eine große Verantwortung mit ein. Neben dem, dass wir die Interessen natürlich unserer Firma, unsere Ziele erreichen müssen, bekommt man bei einem Investment auch klarerweise Richtungsvorgaben oder auch klare, konkrete Ziele von unseren Investorinnen. Das heißt, gewisse KPIs, also Ziele zu erreichen. Auf der zweiten Seite, bei einem Unternehmen mit 10 Mitarbeiterinnen hat man in meinen Augen auch eine große Personalverantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern. Das heißt, die nächsten Schritte sind hier mit Augenmaß und Weitsicht zu agieren und keine kurzsichtigen emotionalen Entscheidungen zu treffen. Weil dieses Geld ist zwar in der Firma jetzt vorhanden, aber es reicht nicht für ewig. Das heißt, ausruhen ist definitiv noch weniger als vorher.
Klingt nach einem Fulltime-Job, das eigene Unternehmen. Dennoch konnten wir, sage ich jetzt mal, dich noch halten als Forscher, als Researcher an der Fachhochschule St. Pölten. Wie lässt sich das vereinbaren? Wie geht sich das noch aus?
Also primär natürlich durch den Fokus auf meine Firma habe ich mich ein bisschen aus der Forschung zurückziehen müssen. Ich bin aber noch sehr, sehr stark in der Lehre tätig. Und das ist tatsächlich eine sehr schöne Kombination, da man einerseits das Wissen, was man in der FH generiert hat sozusagen, in der Firma anwenden konnte, aber auf der anderen Seite wiederum Wissen zurückgeben kann in die Lehre. Und was mich natürlich sehr fasziniert oder immer wieder freut ist, wenn dann halt ein Student, eine Studentin zu mir kommt und sagt, du, ich habe ein bisschen über dich gegoogelt, was hast du eigentlich gemacht? Und da muss ich natürlich immer sagen, ja, also in meiner Historie aus der Archäologie heraus, in die Technik und dann in das eigene Unternehmen ist natürlich ein breiter Pfad. Aber insgesamt diese Kombination aus beiden ist sehr, sehr wichtig, finde ich, aber auch, ich nenne es mal inspirierend.
Das Wort Archäologie in dem Satz hat mich jetzt überrascht. Klär uns auf.
Also eigentlich bin ich studierter Ägyptologe und klassischer Archäologe.
Oh!
Ja, also ich habe Bachelor Ägyptologie und Master Klassische Archäologie studiert, bevor ich an die FH St. Pölten gegangen bin. Es war eine sehr lehrreiche Zeit, also ich kann es jedem nur empfehlen, einmal buchstäblich in einem ägyptischen Dorf, ohne die klassische Infrastruktur, ich sage jetzt mal so, Amazon-Lieferung geht dort nicht, zu leben, weil man sich dann halt auch wieder so einen Digital Detox eigentlich liefert. Man hat natürlich Internet und so weiter, aber es ist eine Beschäftigung mit einer anderen Zeit und irgendwann, vielleicht in 200-300 Jahren, blickt man auf die KI-Zeit heute zurück und denkt sich, meine Fresse, wie billig oder wie schlecht war denn die KI damals? Und heute haben wir vollautomatisierte Produktionslinien oder auch KI-Assistenten, die uns wirklich im Alltag aktiv helfen können. Stichwort Pflegeroboter zum Beispiel.
Das bringt mich zur abschließenden Frage. Kann ich dir irgendeine Prognose entlocken? Was kommt denn noch? Was wird uns mit künstlicher Intelligenz, also sehr wohl die generative KI, die wir jetzt mit ChatGPT oder mit Midjourney für die Bilder erleben, als auch in deinem Bereich für die Unternehmen, Automatisierung, was wird uns da noch erwarten, so in 10, 20 Jahren?
Vorausgesetzt, dass die Unternehmen ihre Daten wirklich sauber auch ablegen. Also wir motivieren sie natürlich auch durch den Einsatz der KI, die Datenpflege aktiv gut zu betreiben, denn mit guten Daten kann man auch gute Prognosen machen. In dem Segment, in dem wir unterwegs sind, wird es in den kommenden 10 Jahren sehr große Veränderungen geben. Einerseits werden natürlich die Modelle genauer werden, weil sich gewisse Muster vielleicht durch neue Algorithmen besser abgrenzen lassen bzw. besser predikten lassen. Aber auf der anderen Seite wird KI sicherlich auf Dauer ein integraler Bestandteil unseres Lebens werden. Und für den Fall, dass jetzt einige schmunzeln und sagen Skynet oder Terminator, das wird es in dieser Form, denke ich, nicht geben, weil es hier auch natürlich zum Beispiel der EU-AI-Act ist ein wichtiger Schritt in der Regulierung von künstlicher Intelligenz. Was man allerdings hier wieder aufpassen muss, ist, man sollte die KI nicht überregulieren, weil Überregulation kann aber auch zu einem Abwandern von Technologie in andere Forschungsbranchen oder andere Länder bedeuten, die uns dann als Wirtschaftsstandort Österreich schaden auf Dauer. Das heißt, hier ist es ein gesunder Mittelmaß zu finden. Was man aber natürlich auch sagen muss, ist, dass unser primärer Einsatzzweck in der Bedarfsprognose vom AI-Act kaum tangiert wird. Was vom AI-Act tatsächlich tangiert wird, sind diese großen Transformer-Modelle, die dazu führen können, wenn man die Ergebnisse nicht hinterfragt, das kann ich nur unterstreichen, bitte immer hinterfragen, was ChatGPT, Blackbox.io und so weiter oder Godmode-KI zum Beispiel liefert, bitte immer aktiv hinterfragen und auf Plausibilität testen.
Das heißt, Regulierung, großes Thema. Ich glaube, uns gehen im Podcast die Themen auch nicht aus. Lieber Armin, ich darf mich wieder melden, wenn es wieder was Neues gibt. Zunächst mal alles Gute für das eigene Unternehmen. Millionenschwer sozusagen. Circle, Gruß auch an die Kollegen und vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Danke dir.